davon richten. Ich schreibe aus Rivalis, wo ich ganz überrascht euren Namen von den Lippen der Einwohnern hörte. Ihr seid hier mehr als ein Bürger, an dem man sich klammert. Doktor, die Leute reden vom Vermissten, von hungrigen Schatten und dem Bösen, bei einem verlassenen Anwesen. Dem Haus van Richtens, an diesem Ort, die Verbrechen und Tragödien, die sich hier zugetragen haben. Ich weiß, wir würden sie beide lieber vergessen, dieses ganze verfluchte Land, doch die Nebel haben mich zurückgezwungen. Nun, da ich hier bin, weiß ich das. Die Vergangenheit, die wir beide so gerne begraben hätten, ist noch nicht mit uns fertig. Hier in Dacum lauert etwas Schreckliches. Hier im Stammsitz eurer Familie. Ich werde mit den Nachforschungen beginnen, so wie ich diesen Brief versiegelt habe. Diesmal hoffe ich, dass unsere Familien gemeinsam gegen das stehen können, was uns beide verfolgt. Hochachtungsvoll, S. der Avenir.
Damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Pixel und Papier. Passt
Papier.
Zum Namen, den du gerade gesagt hast. Avenir, Papier. Ist ja hier. Wir sind in Folge 10.
Oh Gott, es fängt schon an.
Wir haben zwei Hände voll Folgen damit. Folge 10. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Das Jubiläum.
Jubiläum, genau. Ich bin sehr neugierig, wovon dieser Text ist.
Der Text ist aus einem D&D-Buch und zwar von Richtens Ratgeber zu Ravenloft.
Ah, Ravenloft, okay. Noch nicht gespielt.
Van Richtens Ratgeber zu Ravenloft ist quasi so das Buch, das die Domäne von Ravenloft mehr beschreibt aus dem Kampagnenbuch Der Fluch von Strahd, was eine meiner absoluten Lieblingskampagnen und Lieblingswelten im Dungeons & Dragons Universum ist, weil sie einfach so
ein bisschen düster, ne?
Ja, genau, das vereint so ein bisschen so den Horror mit so dieses typische mächtiger Vampir und so. Und es macht Spaß, das zu spielen. Es gibt auch richtig gute, Podcasts oder so Runden, die man sich angucken kann auf YouTube. Und vor allem macht es Spaß, das zu meistern. Also das war eine der ersten großen Kampagnen, die ich irgendwann mal gemeistert habe und das hat schon wirklich viel Spaß gemacht, weil es einfach so eine mysteriöse Welt ist.
Ja, habe ich auch schon, also ich kann ja mal kurz, ich habe mich ja neulich mit guten Einsteigerabenteuern beschäftigt und auch Kampagnen und die wird da in dem Zuge auch genannt tatsächlich, dass man die ganz gut mit als erstes spielen kann. Will ich auch irgendwann nochmal spielen, weil mir dieses ganze Horrorlastige halt doch auch sehr zusagt. Ich bin ja auch ein großer Horrorfilm-Fan und alles, was so ein bisschen in die Richtung geht, mag ich. Aber dann würde ich sagen, bleiben wir doch gleich in der Rubrik Pen and Paper und ich halte nämlich etwas in die Kamera, was Wally noch nicht kennt, glaube ich, weil das hatte ich letztes Mal noch nicht. Das ist nämlich, sage ich euch, was da drauf steht, der zersplitterte Obelisk, die Tiefen von Vanderlever von D&D, also Dungeons & Dragons, ist ein neu aufgelegtes, altes Einsteigerabenteuer, was noch ein bisschen weitergeht. Also das gab es mal als Einsteigerabenteuer für die ältere Version. Und das haben sie jetzt für die 24er-Version nochmal neu aufgelegt und erweitert als komplette Kampagne. Und das Ding wird mein Auftakt ins Meistern von D&D. Denn ich habe jetzt eine Gruppe, die sich nächste Woche Sonntag, also wir haben gerade Sonntag, den 21. Nächste Woche Sonntag ist Session Zero sozusagen, wobei nicht ganz in abgespeckt, sondern eigentlich nur Treffen, Charaktere bauen und ein bisschen die Leute einführen. Denn ich habe mir komplette Pen-and-Paper-Neulinge geschnappt aus meinem Freundeskreis, die alle immer schon mal, wenn ich darüber erzählt habe, gesagt haben, hey, ich will das auch mal spielen. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja okay, wenn wir eine Gruppe mit Neulingen haben, dann bin ich der Erfahrenste, dann muss ich wohl DM machen. Ja, jetzt stecke ich in diesem Kosmos, ich muss DMen. Da hinten stehen auch noch jetzt neu, zumindest zwei von dreien, habe ich mir dann auch gleich noch mitgegönnt. Dungeon Master Guide und Monsters Manual. Das Players Book ist gerade schon bei dem einen Spieler zu Hause. Ich meinte, er kann doch schon mal ein bisschen durchblättern, wenn er sich schon mal überlegen möchte, was er spielen will. Ich bin sehr aufgeregt und nervös. Es wird cool, aber es wird, glaube ich, auch ist was Neues. Habe ich noch nie gemacht. Also es stimmt nicht ganz. Ich habe mal einen ganz kleinen Abend, einen One-Shot habe ich geleitet in DSA, aber noch nie in D&D. Und ich bin sehr aufgeregt. Wir haben vier Spieler und mich. Ja, mal schauen, wohin das geht. Vielleicht macht mir das ja Spaß.
Ich habe auch von Fluch von Strahd quasi mein Dungeon Master Screen quasi so
cool
bebildert. ja, also da kann man gleich mal ansetzen, falls ihr das irgendwann mal vorhabt. Ich weiß gar nicht, ob wir über das Meistern schon mal gesprochen haben.
Ich glaube nicht. Schon. Doch.
Oder schon?
Ich weiß es auch nicht.
Leute, wir haben 10 Folgen und
wir wissen keine, wir haben keine Ahnung mehr. Also nee, ist vorbei. Ab jetzt dürfen wir das auch sagen, ist zweistellig geworden, damit ist alles egal.
Genau. Früher, als wir angefangen haben aufzunehmen, vor vielen Jahren. wenn ihr das mal macht, also habt keine Angst davor. Habt vor allem keine Angst davor, Fehler zu machen. Das passiert, steht einfach zu euren Fehlern. Lasst die Spieler auch so ein bisschen die Story leiten sozusagen, aber bereitet sie auch gut vor. Ihr müsst euch nicht bis ins kleinste Detail vorbereiten. Es reicht auch manchmal einfach nur so eine gewisse Richtung und so ein bisschen Hintergrundwissen muss man natürlich haben. Aber ansonsten keine Angst, das ist eigentlich, es macht super viel Spaß. Mir macht, glaube ich, am meisten Spaß, das verschiedene Rollenspielen irgendwie.
Das, glaube ich, ist, glaube ich, auch ein Teil, wo ich glaube, dass er mir Spaß machen wird. Und ich glaube, worauf ich auch Bock habe, ist so dieses in Situationen, die eigentlich nicht hätten entstehen dürfen, versuchen, also die irgendwie anzunehmen und daraus coole Dinge zu machen. Also weil, ne, man kann ja so viel vorbereiten, wie man möchte. Wenn man die Spieler nicht railroadet, passieren oft Sachen, die eigentlich gar nicht vorgesehen waren. Man macht irgendwie ein Abenteuer ready und die Spieler gehen aber bei der ersten Abzweigung in die andere Richtung und ab da ist dann alles frei erfunden. Und sowas finde ich halt irgendwie auch ganz cool. Mal gucken. Bin erstmal gespannt, wie die Gruppe so, was die sich so überlegt hat, weil ich weiß noch gar nichts. Ich habe halt denen nur grob gesagt, macht euch ein bisschen Gedanken, was für einen Charakter ihr spielen wollt. Und den Rest machen wir dann nächsten Sonntag. Da werden dann Charaktere gebaut. Es wird geguckt, ob die sich irgendwie schon kennen wollen oder nicht. Ja, es sind so viele Kleinigkeiten. Und das Schöne ist, also wegen diesem zersplitterten Obelisk, das ist tatsächlich eine Kampagne, die geht von Stufe 1 bis Stufe 12. Ne? Also du fängst auf Stufe 1 an als neuer Spieler und kannst bis Stufe 12 diese Kampagne spielen. Das ist
bei Fluch von Strahd auch so.
Das finde ich eigentlich ganz schön, weil du hast dann auch erstmal relativ lange Content. Und ist gerade als neuer Spielleiter, glaube ich, ganz gut, weil du einen sehr langen Leitfaden hast, an dem du dich einfach entlanghangeln kannst, sozusagen.
Oh nee, stopp, ich muss mich revidieren. Das ist nicht so, da geht es von 3 bis 12 und von 1 bis 12, ach, was rede ich denn?
1 bis 3?
Ja, Leute, es ist Sonntagmorgen.
Ja.
Von 1 bis 3 ist im Fluch von Strahd quasi so ein Einführungsabenteuer. Das heißt, das Haus des Todes sozusagen. Und es ist wahnsinnig gut geschrieben, um so die Atmosphäre von dem ganzen Umfeld sozusagen, wo die Spieler langsam ranzuführen. Da steht quasi, wie kommen die dahin? Und dann ist ja so das Haus mit dem Haus Catch to die.
Ah, sehr cool. Ich weiß, Curse of Strahd will ich auch echt wirklich auf jeden Fall nochmal spielen. Da habe ich auch Bock drauf. Was ich noch gesehen habe, was vielleicht auch noch ein guter Hinweis ist, es gibt demnächst auch eine neue Starterbox oder neue Starterabenteuer von D&D. Wo habe ich es denn? Da, Starter-Set. Gibt's sogar schon. Ach nee, das ist gar nicht. Das ist Heroes of Borderlands heißt das.
Das ist aber jetzt das falsche Spiel, nein, Mann.
Nee, Heroes of Borderlands gibt's eine neue Box zu. Ist das neue Starter-Set, ich glaube, für die 2024er Regeln sozusagen, soll das neue Starter-Set sein. Ja, und was ich jetzt auch schon wieder, kann ich ja kurz plaudern, was ich mir jetzt auch schon wieder überlegt habe, das werde ich dann irgendwann machen, das darf ich gar nicht zu genau und detailliert sagen, weil dann einige Spieler hören diesen Podcast. Ich habe mir natürlich auch schon gleich wieder einen Plan gemacht, wie mein erster selbstgebauter Meisterschirm aussehen soll. Das ist dann ein Projekt für die Weihnachtsferien, weil da sind wir immer bei meiner Freundin, bei der Familie zu Hause und die haben eine ausgerüstete Werkstatt.
Nice.
Weil ich habe dann schon Ideen. Also, weil ich will dann auch, ich habe das nämlich bei unserem Meister, der unsere, wie heißt das, bei Daggerheart, der hatte sich auch einen Screen gebaut, also nicht nur für Daggerheart, sondern allgemein, und hatte auch einen Screen mit drin und ich finde die Implementierung eines Screens in den Meisterschirm so geil, weil du einfach sehr schnell auch so kleine Charakterbilder droppen kannst für Charaktere und musst nicht so viel umschreiben, sondern ein Bild sagt dir viel mehr, wie der aussieht. Ne? Oder auch mal eben eine Map oder so ein Panorama von der Stadt. So, du kommst über eine Kuppel und das siehst du. Das finde ich echt total cool von der Idee.
Das ist halt quasi so, dass die Spieler diesen Bildschirm sehen?
Genau, der ist praktisch an der Frontseite mittig und dann sehen die Spieler den. Das finde ich total geil von der Idee.
Ja, ich hatte das in meiner letzten Runde, die ich gemeistert habe, ich hatte quasi einen Laptop bei mir und habe einen kleinen Fernseher angeschlossen, der quasi dann auch so für die Spieler gut sichtbar stand. Und da habe ich dann immer so Sachen oder Karten oder so hin.
Ja.
Das ist quasi
geht
dann,
auch, klar.
Ja. Weil du gerade Daggerhard gesagt hast, also zum Stand der Aufnahme sind die Daggerhard-Regeln wieder verfügbar zum Bestellen bei Critical Role im EU-Shop, falls ihr da Interesse dran habt. Vorhin erst nachgeguckt. Für 59,99 plus Liefergebühren, wo ich nicht weiß, wie hoch sie sind.
Da sind dann aber, muss man dazu sagen, nicht nur das Buch, sondern auch die Karten mit drin. Ne? Das ist immer eine Kombinationspackage aus Buch und Karten.
Genau.
Das Einzige, was nicht drin ist, weil sie es gerade erst Kickstarter sind, die Klassenkarten. Die kommen dann vielleicht irgendwann nachträglich noch als kaufbares Produkt.
Genau. Und falls ihr grundsätzlich mal denkt, Pen and Paper, ist das was für mich? Will ich das mal ausprobieren? Könnt ihr jederzeit machen. Ihr braucht dazu nur ein paar Würfel. Und könnt euch, das gibt es schon ewig, glaube ich, oder ich glaube vielleicht auch erst seit der fünften Edition, die Grundregeln von Dungeons and Dragons sind kostenlos verfügbar bei Wizards of the Coast.
Genau. Dazu auch noch der Hinweis, was dann auch noch das noch Ganze vereinfacht, wenn man sich auch nicht mit einem Papierbogen rumschlagen möchte und das alles selber rechnen möchte. D&D Beyond ist sowohl die Plattform im Netz als auch eine App fürs Telefon, Tablet, was auch immer, mit dem ihr ganz einfach D&D-Charaktere erstellen könnt, solange ihr die Anzahl der Charaktere ist limitiert, aber ne, das sind genug, dass man da auch ein paar erstellen kann. Solange wie ihr Free-Mitglied seid sozusagen, weil auch die haben ein Bezahl-Premium-Mitglied-Modell. Aber darüber könnt ihr Charaktere bauen und auch Zugriff auf die Gratis-Regeln habt ihr da dann auch. Und damit kann man einfach losspielen. Also viel mehr muss man nicht haben, erstmal, um überhaupt reinzukommen.
Ja, das Einzige, was ich schade finde an der Seite, das ist ja quasi die offizielle Seite von Wizards of the Coast für die Regeln so als Ergänzung, ist, dass man, wenn man sich die Bücher kauft, quasi keinen QR-Code hat, dass man sich die Inhalte auch in D&D Beyond freischaltet. Man müsste sich quasi, um einen Charakter zu erstellen, der, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel das Buch Xanatas Ratgeber für alles, das sind nochmal so Ergänzungen, und damit du die zum Beispiel so eine Subklasse, die du hast oder irgendeinen Gegenstand, damit du den auch nutzen kannst und in der App zu deinem Charakter hinzufügen kannst, müsstest du dir in D&D Beyond das Buch auch nochmal kaufen und das finde ich ein bisschen schade.
Das stimmt, das ist so ein bisschen melk deine Spieler. Ne? Es gibt dann, das Problem finde ich nämlich auch, du kannst bei D&D Beyond, wenn ich mein Stand letztes Mal zumindest, ist ja kein deutscher Shop, ich konnte da neulich, glaube ich, das Buch nicht mal nach Deutschland bestellen, sondern musste das auf einer anderen Page kaufen, weil ich dieses Dreierbundle holen wollte. Und dann wird es nämlich ganz absurd, weil normalerweise kannst du nämlich bei der D&D Beyond-Seite dir auch so Packages holen, wo praktisch physikalische und digitale Kopien des jeweiligen Buchs drin sind. Dann hast du es auf beiden Plattformen für ein bisschen vergünstigt, geht aber nicht, wenn du die Papierform nicht zu dir bestellen kannst. Dann musst du extra nochmal die digitale Variante sozusagen kaufen. Und das, finde ich, hat dann auch immer so einen Beigeschmack von, ey, komm, eure Bücher kosten genug Geld. Die kosten 60 Euro, dann gib mir die digitale Kopie dazu. So wie du sagst, ne, mit dem QR-Code im Buch oder wie auch immer, ist mir egal. Finde ich auch nicht ganz so nett. Vor allen Dingen, das geht noch eine Stufe weiter, was wiederum eine coole Funktion ist, die dann aber auch bedingt, dass du die digitalen Bücher gekauft hast. Die habe ich jetzt gerade, nutze ich die. Ich will meinen Spielern halt auch D&D Beyond anquatschen, weil es einfach für die Charakterverwaltung viel einfacher ist, jetzt auf dem Papierbogen zu machen, gerade für einen Einstieg. Und du kannst dort auch Kampagnen erstellen. Und innerhalb dieser Kampagne gibt es ein cooles Feature. Du kannst alle deine Bücher, die du besitzt, mit den Kampagnenmitgliedern sharen umsonst. Das heißt, die brauchen sie nicht kaufen. Das heißt, ja, ich habe das Grundregelwerk, ich habe auch Xanatar und das andere Buch, Tairascha. Nee, Tairascha ist Diablo. Wie heißt das im... Doch, heißt der nicht auch Tairascha? Tairascha's Cauldron of Everything? Egal. Ich habe auf jeden Fall ein paar Bücher, die ich dann praktisch über die Kampagne
Taschas, mit meinen Spielern... Nicht
Taschas, genau. die ich dann mit meinen Spielern teile, sozusagen, damit sie die auch für die Charaktererstellung und Verwaltung nutzen können. Das fand ich ein sehr cooles Feature, muss ich sagen, wiederum. Also da ist dann wieder dran gedacht worden, dass ich nicht jeder Spieler alles kaufen muss, weil die Leute, die in meiner Kampagne sind, können es dann einfach for free nutzen. So.
Und es gibt auch die Möglichkeit, selber Gegenstände zum Beispiel zu machen oder Zauber und die mit anderen zu teilen in D&D Beyond.
Genau, sogenannte Homebrew-Items oder
Regeln. Ah, es gibt auch, also falls eure Spieler mal sagen, hey, ich habe da was Cooles entdeckt, kannst du das irgendwie einbauen, dann guckt es euch bitte an, weil es gibt echt auch natürlich Sachen,
die broken ziemlich broken shit. Sind. Ja, gibt's immer. Ja, das ist auf jeden Fall.
Des, alles, was du berührst, fällt tot um oder so, keine Ahnung.
Tatsächlich nutzen wir die in der, habe ich die gerade in der anderen Runde, für die ich nachher, zu der ich nachher auch noch fahre, deswegen nehmen wir morgens auf, habe ich die schon, die Funktion auch genutzt, weil wir haben jetzt zum Beispiel für unsere Charaktere als Belohnung für den Abschluss eines Kapitels haben wir eine Wahl gekriegt, dass wir einen Zauber lernen können, also ich einen aus zwei, das sind immer beides Zauber, die meiner Klasse eigentlich nicht zur Verfügung stehen und dann stehst du bei D&D Beyond da, ja und wie kriegst du jetzt den Zauber da rein? Gar nicht und dann bin ich halt auch den Weg über die Homebrew-Geschichte gegangen, weil dann kannst du dir praktisch den Spell nochmal erstellen als Homebrew-Copy und kannst sie dann auch für deinen Charakter verfügbar machen. Oder, was noch der einfachere Weg ist, du kannst ihn zum Beispiel auch einfach an irgendein Item binden, dass du dann sagst, du machst irgendeinen kleinen Ring, an dem Ring ist der Zauber und dann gibst du deinen Charakter dem Ring und solange er den Ring hat, hat er den Zauber, das geht auch. Also das ist schon sehr cool, du bist da sehr frei in deinem Basteln deines Charakters. Das von mir ein kleiner Ausflug in die Pen and Paper Welt. Pen and Welt. Paper Welt. Mal als Aristus. Ich bin hier, um das R zu rollen. Nachher steht noch wieder ein bisschen Strixhaven an. Heute Nachmittag. Freue ich mich auch schon drauf.
Was bist du eigentlich? Ich weiß, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, aber du hast jetzt ja, ich glaube, seit Anfang der Aufnahme bis jetzt noch viel, 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 viel mehr Pen and Paper Erfahrung gesammelt. Was würdest du bezeichnen, was du so für ein Spielertyp bist? Also so, worauf legst du so Wert? Oder bist du jemand, der so richtig eintaucht in die Rolle? Oder ist das was, was irgendwie noch ein bisschen dauert? Oder, keine Ahnung, setzt du dich an den Tisch und du bist sofort dein, warst du nicht mal ein Zwerg oder so?
Nee, ich bin tatsächlich ein Dragonborn in der D&D-Runde.
Ah ja.
Dragonborn Druid. Swamp Druid, also so ein bisschen schimmlig. ich muss sagen, es ist unterschiedlich. Es kommt ein bisschen auf die Runde an. Ich schaffe es, glaube ich, ganz gut, in die Rollen reinzukommen. Ich bin nur grundsätzlich ein recht introvertierter Mensch, weswegen ist mir zum Beispiel bei der D&D-Gruppe am Anfang ein bisschen schwerer gefallen, das Rollenspiel zu spielen, weil ich die Menschen nicht kannte. Das ist immer so ein... Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt in der Meisterfunktion mit Freunden, die ich alle schon sehr lange kenne, wird, weil da habe ich diese Barriere nicht. Da kann ich, glaube ich, von Day One und gerade als Meister halt super in die Charaktere schlüpfen, weil die kenne ich alle. Ne? Da ist mir nichts unangenehm oder so, das ist einfach so Abfahrt. Aber ansonsten fällt mir das schon recht leicht, in die Charaktere reinzuschlüpfen. Ich spiele jetzt aber auch immer keine super abstrusen Charaktere. Ja. Was mir schwerfällt, was mir aufgefallen ist, ich möchte immer, das ist interessant, ich baue immer irgendeine Mechanik in meine Charaktere, dass sie nicht ganz nur gut sind, sondern irgendeinen Trade haben, der sie so ein bisschen zumindest auf die dunkle Seite zieht, sie dorthin so ein bisschen lenkt oder zumindest die Versuchung da ist, dass sie dem irgendwann verfallen könnten. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein Spleen von mir, dass ich das, glaube ich, immer bei meinen Charakteren brauche. Das haben irgendwie alle bisher gehabt und das macht auch Spaß, weil da kannst du damit auch ein bisschen spielen, so mit diesem...
Du meinst quasi, du machst quasi keinen strahlenden Ritter der Gerechtigkeit, sondern machst einen Menschen aus deinem Charakter?
Genau. Ja, aber es ist ja, also es gibt ja auch Menschen, die spielen den strahlenden Ritter der Gerechtigkeit, weil sie das halt gerne sein wollen im Pen and Paper. Und das bin ich nicht. Ich bin eher so augenscheinlich gut, aber manchmal passieren Dinge und du denkst dir so, warte, was? So, das ist dann... Ja.
ich will es denen auch nicht absprechen. Ich mache nur auch immer Mut, dass man auch mal Schwächen zulässt und Schwächen einbaut in so einen Charakter, ja. Weil das macht nochmal ganz viel, auch zum einen mit dem Rollenspiel und zum anderen, finde ich, bringt es auch nochmal so eine neue, spaßige Komponente rein. Also eine der coolsten Erfahrungen als Spieler, die ich gemacht habe, war tatsächlich in einer Cthulhu-Kampagne, wo ich dabei war.
Ja.
Und wer das nicht kennt, Cthulhu ist ja von H.P. Lovecraft so ein ziemlich großes Horror-Universum. Und in diesem Pen and Paper, das so den 1910er Jahren spielt, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr.
Kann sein, ja.
Da ist es auf alle Fälle so, du triffst natürlich, du bist ein ganz stinknormaler, keine Ahnung, Detektiv, Krankenschwester, was auch immer. Und hast aber mit übersinnlichen Dingen zu tun. Und das kann natürlich deinen Charakter auch an den Rande des Wahnsinns bringen, wo man dann auch hin und wieder würfeln muss. Oder je nachdem, was gerade passiert, kriegst du quasi Punkte sozusagen deiner, ja, in so einer Art Wahnsinnsleiste. Und irgendwann hat es halt Konsequenzen. Mhm. Und irgendwann hatte mein Charakter so einen Anfall. Und die Folge war, dass ich mich an einen anderen Spieler geklammert habe, weil ich einfach so wahnsinnig Angst hatte. Und das war eine spannende Situation, wo wir dann erstmal klarkommen mussten, wie kommen wir da jetzt wieder raus.
Ja, schön.
Ja.
Ich hatte letztes Pen and Paper, hatte ich das auch so ein bisschen. Ich habe mir... Das ist aber auch so ein Ding, das finde ich immer lustig, das habe ich jetzt auch gemacht. Wir haben jetzt über die Kampagne, dadurch, dass du in Strixhaven dann auch einen Job hast, verdienst du halt regelmäßig Kohle und über Abenteuer hat man dann halt auch noch so ein bisschen Kohle gesammelt und jetzt hatten wir irgendwie ein bisschen Geld zusammen und anstatt sich irgendwas Cooles, Tolles, Mächtiges zu kaufen, was kauft sich Matze? Ja, eine Bottle of Endless Coffee, of Boundless Coffee. Also ich habe jetzt eine Kanne, wo endlos Kaffee rauskommt, solange ich ihn halt direkt in meinen Mund kippe und irgendwo anders hin, dann verschwindet er. Weil ich mir dachte so, hey, wie witzig ist bitte dieses Item? Also ich raste da völlig aus, hab da irgendwie, weiß nicht, 100 Gold für ausgegeben. Viel zu viel Geld nur dafür, dass ich jetzt rollenspieltechnisch ein lustiges Item hab, weil ich kann mir jetzt einfach den ganzen Tag Kaffee reinbrezeln und der kleine, wenn ich Bock hab, kann ich der kleine aufgedrehte Dragonborn Druid sein, der gerade schon wieder 10 Kaffee getrunken hat und ein bisschen aufgekratzt ist. Und das macht's einfach so witzig, weil du das halt auch zu Momenten nutzen kannst, wo das überhaupt nichts bringt, ne? Also wo das kontraproduktiv ist, wenn du das willst. Sowas mag ich. Also auch so ein klein bisschen chaotisch sein. Ich hatte auch mal, das muss man dazu sagen, das hatte ich überlegt, ich hab's dann verworfen, irgendwann spiele ich den auch mal, in DSA überlegt, einen Schelm zu spielen. Und jeder, der mal DSA gespielt hat, weiß, man spielt keine Schelme. Beziehungsweise Meister reden es dir wahrscheinlich aus, dass du einen Schelm spielst, weil Schelme sind das absolute Chaos. Schelme machen Dinge einfach nur, weil sie Bock drauf haben. Das am besten immer dann, wenn es nicht passt, machen sie Dinge, die gerade nicht passen. Und das ist das Grundkonzept eines Schelms. Funktioniert halt super in Gruppen. Ja, werde ich irgendwann nochmal spielen, wird aber dann auch wirklich anstrengend für den Meister sein, der das meistert, weil da kannst du halt völlig frei drehen, ne?
Ja, da habe ich immer noch einen, bei D&D einen Tabaxi, den ich nie gespielt habe, der wilde Magie hat, wo du ja so Magie Wogen ist ja auch bekommst, schon, wo halt Panik. Dinge passieren, die irgendwie unvorhergesehen sind.
Ja,
irgendwann.
Die auch
irgendwann
nicht immer gut sein müssen, ne? Also das muss man ja auch dazu sagen. Die können auch ein bisschen hinderlich sein. Ja, Pen and Paper ist schon schön. Das macht schon sehr viel Spaß. Ich bin sehr gespannt. Ich behalte euch auf dem Laufenden, wie das mit der eigenen Runde läuft.
Ich habe eine neue Kategorie mitgebracht, die nur heute in die Folge eingebaut wird, weil ich sie danach wieder in meinen Pile of Shame versinken lasse und nie wieder drüber sprechen werde. Und zwar heißt die Kategorie Brettspiele, für die ich zu unfähig bin, um gegen meine Frau zu gewinnen.
Ah, schön.
Ich freue mich. Wir haben zwei Spiele, die wir zurzeit spielen, meine Frau und ich. Das eine heißt Far Away und das andere heißt Ganz schön clever.
Kenne ich beide nicht.
Far Away ist ein Kartenlegespiel, aha, wo man, also die Story ist, man erkundet den Kontinent Alula, man zieht quasi, also in der Mitte liegen immer Karten offen, du nimmst dir die Karten und legst die vor dich aus. Das Ganze geht ganze 8 Runden lang, das heißt, du legst 8 Karten vor dir aus, kannst dann noch so extra Karten ziehen, die so extra Konsequenzen haben. Der Clou von dem Spiel ist, du spielst quasi deine Karten, die du legst, von links nach rechts, aber du wertest von rechts nach links. Das heißt, okay, wenn auf den Karten steht zum Beispiel, du bekommst für jedes Kartensymbol, also das sind so, wenn du so ein Kartensymbol, also da muss ich jetzt sagen, ich benutze jetzt das englische Wort, so ein Map-Symbol auf deiner Karte hast, darfst du dir so extra, diese kleinen Extra-Karten ziehen, wo du dann Punkte oder was auch immer bekommst, und für jedes dieser Symbole, die du auf deinen Karten hast, kriegst du 2 Punkte. Mhm. So, aber wenn die 8 Runden rum sind, drehst du alle Karten um und deckst die letzte auf, und dann wird quasi gewertet. Das heißt, wenn du am Schluss dieses Symbol hast, also für alle diese Map-Symbole kriegst du 2 Punkte, aber diese Karte selber hat nichts, dann kriegst du auch keine Punkte, weil die anderen Karten sind ja umgedreht.
Und dann, ach so, das gilt immer nur für die eine Karte. Also nee, die Rune gilt ja nicht. Ach so.
Also erstmal nur für die eine. Da deckst du die zweite Karte auf, und die zählt dann quasi für die zweite und für die du schon umgedreht hast. Das heißt, es wird nacheinander alle umgedreht, und dann zählen quasi die Punkte. Und aus irgendeinem Grund ist mein Hirn unfähig, das so zu planen. Also ich denke mir immer, boah, ja, da habe ich hier da ein Kartensymbol, da und da. Und dann drehe ich es am Schluss um und denke mir, ah, scheiße, ich bin schon wieder reingetappt. Ich habe die Kartensymbole gar nicht, weil die alle umgedreht sind.
Oh nein. Genau. Oh, das ist aber cool. Das ist ja, das hat ja dann noch eine gute planerische Komponente.
Ja.
Spannend. Wie hieß das? Sorry, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Far Away.
Far Away. Ah ja. Doch, das habe ich schon gesehen.
Ja.
Im Laden.
Genau, und das zweite ist ganz schön clever. Das ist ein Würfelspiel, bei dem man sich abwechselt. Das hat einen... Ja, eigentlich brauchst du dafür nur eben die Würfel und so einen Wertungsblock. Es sind verschiedenfarbige Würfel. Also es gibt einen, keine Ahnung, gelben, blauen, grünen, orange, lila. Und je nachdem, was du auf welchen Würfel würfelst, musst du es halt in das dementsprechende Feld eintragen. Das ist unterschiedlich. Bei dem gelben Feld zum Beispiel kannst du die Zahl, die du würfelst, einfach abkreuzen. Bei dem blauen Feld ist es ähnlich, da kriegst du aber Punkte dafür, wie viel du am Schluss abgekreuzt hast. So zum Beispiel bei dem grünen Feld muss man immer höher würfeln, also quasi ja doch, beim grünen ist es, da steht quasi so eine Zahl drauf, und der erste Wurf muss höher wie eine 1 sein, der zweite höher wie eine 2 und so weiter, und am Schluss, also immer wenn du eine 6 würfelst, fängt es wieder von vorne an. Ah nee, das ist beim lila Feld. Also es ist kompliziert, ihr merkt schon, das ist vielleicht der Grund auch, warum ich auch nicht gewinne. Da muss man auch gut vorplanen, um halt zu gucken, dass du am Schluss bei dem einen oder anderen Feld möglichst viel abgekreuzt hast oder angekreuzt hast, um eben dann die Punkte zu bekommen oder einfach gut zu würfeln. Das ist so eine Mischung aus Planung und Würfelglück. Würfelglück habe ich grundsätzlich, das hatte ich ja schon mal erwähnt im Podcast, nicht so viel. Wenn ihr mal gegen mich Risiko spielen würdet und ich hätte die komplette Welt und ihr hättet ein Land, ist die Chance nicht so klein, dass ihr gewinnen würdet. Das funktioniert tatsächlich nur, um wieder die Pen and Paper Biege zu machen. Da würfel ich erstaunlicherweise gut als Meister, was meine Spieler immer zum Wahnsinn bringt.
Ah ja, nee, dann darfst du nicht meistern, du spielst dann nur.
ja, so ist es. Also ich warte noch auf den einen oder anderen Sieg und bin da ehrgeizig, aber ja,
ich gönn's
meiner
Daumen.
Frau auch mal.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich drücke dir die Daumen.
Ich kann beide Spiele empfehlen. Es macht schon irgendwie Spaß, aber ihr wisst ja,
das
ist.
Ja, das Far Away klingt ganz cool. Das muss ich mir mal angucken, glaube ich.
Ihr könnt euch jetzt überlegen, ob dieses Segment freiwillig war oder nicht.
Natürlich war es freiwillig. ja, aber zu Brettspielen. Da kann ich sagen, wir haben jetzt auch wieder... ich bin ja ein großer Aventuria-Freund. Aventuria ist ja die es ist kein Brettspiel, die Kartenspiel-Variante von
DSA. Ich erinnere mich.
DSA. Wir haben dann noch, es gibt jetzt gerade eine neue Box, die müsste auch mittlerweile schon raus sein, mit ganz, ganz viel Abenteuern und ganz viel Quatsch für ganz viel Geld. Die haben wir noch nicht gekauft. Wir haben die alte Einsteigerbox ja gehabt und haben dann über Booklooker oder so, weil die alten Boxen gibt es tatsächlich nicht mehr neu zu kaufen im F-Shop, sondern die werden anscheinend nicht mehr produziert. Noch nicht ganz rausgefunden, warum, weil so alt ist jetzt Aventuria auch noch nicht. Habe ich die aber auf jeden Fall in zwar neu verpackt, sogar noch eingeschweißt, aber halt nicht im F-Shop gekauft. Es gibt so eine große Erweiterungsbox, wo irgendwie Das Schiff der tausend Seelen und irgendwie so zwei, drei. Also da sind auch ein paar Abenteuer drin. Das sind eigentlich zwei ehemalige kleine Boxen zusammengefasst in einer großen. Und mit der können wir jetzt nämlich auch mit mehr als vier Spielern spielen. Das ist ganz cool, weil da sind zwei neue Helden drin. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt sechs Helden. Und jetzt haben wir noch einen Kumpel mit reingeholt, der das auch mal ausprobieren wollte. Das ist auch einer von denen, der mit in der Pen-and-Paper-Gruppe drin ist. Und ich dachte mir, aha, ganz charmant, wenn ich die dann schon mitnehme, weil dann kriegen die schon, ich meine, DSA-Kartenspiel ist ja auch letztendlich ein Pen-and-Paper, nur aufbereitet als Karten- und Würfelspiel. Mhm. Da kriegen die schon mal so ein bisschen Einstieg in die Pen-and-Paper-Welt. Und die sind beide total gehypt. Jetzt haben wir die ersten zwei Akte von der einen großen Box schon gespielt. Jetzt müssen wir dann noch den dritten Akt spielen. Der ist auch so ein bisschen mit Werwölfen und so ein bisschen gruselig angehaucht. Fand ich ganz cool, war ganz gut inszeniert. Das haben wir jetzt am letztes Wochenende gemacht. Da bin ich auch schon, da haben wir irgendwie dann in einem Monat erst wieder, leider, weil vorher hatten wir alle keine Zeit. Ist der nächste Spieletag angesetzt dafür, um die nächsten Abenteuer zu erleben.
Das waren die, wo du in dem Spieleladen in Flensburg so glänzende Augen gekriegt hast, das, was so ganz oben war, oder? In dem Regal.
Das kann sein. Ja, stimmt, da hatten die auch noch, wo ich durchgeguckt habe. Ja, das waren die. Und da gibt es tatsächlich aktuell.
Also ich weiß noch nicht. Menschen so Sternchen in die Augen bekommen.
Ja. So sah das aus. Also ich, ne, es ist nicht so, als ob man. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Warte, ich gucke gerade mal nach. Aventuria, da ist es. Ich weiß noch nicht, wie die neue Box ist. Ach nee, November. Sie haben es sogar verschoben. Das neue heißt nämlich Kelche der Macht. Und das ist eine Riesenbox. Die kostet dann auch irgendwie 120 Euro. Das sind dann 11 Abenteuer mit 30 Akten drin. Spieldauer von 60 Stunden. Also da habt ihr dann erstmal ordentlich was zu tun. Genau. Aber kommt erst im November.
Nicht schlecht. Irgendwann muss ich mir das auch mal angucken.
Ansonsten hatten wir tatsächlich gerade nicht so viel Brettspiel-Action. Nee, über das eine, was wir gekauft haben, habe ich euch schon in der letzten Folge erzählt. Nee, mehr Brettspiel gab es gerade noch nicht.
Wird auch die Empfehlung gleich umgesetzt, also weiterverwendet. Bei uns am Küchentisch liegt das auch gerade. Was stimmt nicht mit dir?
Ah, habt ihr es jetzt auch euch geholt?
Naja, nicht für uns, sondern für meiner Frau, quasi eine Arbeitskollegin hat Geburtstag und die ist auch ein großer Brettspiel-Fan. Also wir versuchen uns eigentlich auch einmal im Monat für so einen Spieleabend zu treffen. Und die bekommt es jetzt quasi zum Geburtstag von ihr.
Cool. Viel Spaß damit. Das ist wirklich, also ihr werdet es dann ja auch spielen, das macht mir wirklich Bock.
Bestimmt.
Ja, was haben wir aus dem Bereich der digitalen Spiele? Mordi und ich haben neulich ein bisschen angefangen in Titanfall 2 in die Beta, Alpha, was ist es eigentlich? Early Access Version, glaube ich, ne?
Ja, also Titanfall ist schon ein bisschen älter.
Ach, Titan Quest, jedes Mal wieder. Günstig. Jedes Mal wieder sage ich Titanfall anstatt Titan Quest.
Genau.
Es liegt aber nur daran, dass ich Titanfall schon gespielt habe und Titan Quest noch nicht bisher. Deswegen hat, glaube ich, mein Hirn Titanfall da abgespeichert.
Also Titan Quest ist, für die, die es nicht so kennen, ist quasi so ein, ja, wie Diablo. Wie nennt man das? Ja. Hack'n'Slay ist das, ja. Ich glaube, das. Und der erste orientiert sich stark an Diablo 2. Da sind auch wohl ein paar Entwickler, die da mitgemacht haben. Bin mir nicht mal ganz sicher. Und da kam jetzt eben der zweite in Early Access. Ist ja immer noch gern ein beliebtes Modell. Und man kann den ersten Akt, glaube ich, so ein bisschen spielen.
Ja. Neuigkeit dazu, seit dem 19., seit zwei Tagen gibt es das zweite Kapitel jetzt auch. Wir waren jetzt auch zwei Wochen, glaube ich, nicht mehr drin in dem Game oder anderthalb oder so. Genau, am 19. gab es ein Update. Da gibt es die Northern Beaches in Chapter 2. Mystic Coasts of the Northern Beaches. Genau, also kann man jetzt, gibt es anscheinend ein neues Gebiet und damit ein neues Kapitel. Wahrscheinlich ein neuer Akt, wenn man das irgendwie mit Diablo vergleichen will.
Ich denke auch.
Denke ich mal. Genau, Wally kannte Titan Quest schon, ich noch nicht. Macht Bock ist ja schon recht ähnlich vom Spielprinzip. Ich meine, jedes Hack and Slay spielt sich irgendwie gleich, ne? Letztendlich. Also, ganz böse gesprochen. Ich will jetzt keine Hack and Slay-Fans beleidigen, aber deswegen sind sie alle aus dem gleichen Genre. Macht aber Spaß. Also, muss ich sagen, ist ein ganz cooles Spiel. Haben wir jetzt aber auch schon länger nicht reingeguckt. Dann ein Spiel, was ein großes Update gekriegt hat und damit auch ein kleines Revival gefeiert hat, gefühlt, wo wir auch noch nicht reingeguckt haben. Also ich noch nicht. Wally war wahrscheinlich schon ganz viel drin unterwegs. Das gute No Man's Sky hat ein Update gekriegt, Voyagers. Und wenn ich so richtig mitbekommen habe, im Netz zumindest, hat es echt auch dadurch wieder einen richtigen Aufschwung gekriegt, das Spiel.
Es war sogar so, dass die Spielerzahlen so hoch waren wie noch nie in Steam.
Ach krass. Und das nur, weil sie ein wichtiges Feature eingefügt haben, du kannst im Weltraum aus deinem Schiff aussteigen.
Nee, es ist ganz anders sogar. Du kannst dir dein eigenes Schiff bauen. In der
Hinsicht, das gab's auch noch.
Dass du tatsächlich drin rumlaufen kannst. Also es gibt jetzt quasi eine neue Schiffsklasse, die Korvetten. Und die kannst du dir komplett selber zusammenbauen. Es gibt auch wirklich richtig abgefahrene Raumschiffe, also von Spielern, die entworfen haben. Und du kannst quasi, das ist das erste Schiff, wo du auch von deinem Cockpitstuhl aufstehen kannst und im Schiff rumlaufen kannst. Das gab es vorher nicht. Es gab quasi kein Dings. Und es geht eben, funktioniert so weit, dass du eben am Schluss diese Rampe aufmachen kannst und jetzt auch das erste Mal offiziell, es ging vorher immer nur über irgendwelche Glitches im Weltraum, als ja, Spieler unterwegs bist. Es gibt auch jetzt extra so eine Art Weltraumanzug, wo du dann auch rumboosten kannst und so. Und das hat quasi nochmal den Drive in das Spiel gebracht, was interessant ist, weil das ist wieder eins dieser Features, die eingebaut wurden, weil sie zurückportiert wurden von dem nächsten Spiel, das sie gerade entwickeln, Lighten of Fire, wo ja quasi es nicht viele Welten gibt, sondern ein großer Planet und da muss man natürlich auch mit dem Schiff irgendwann über Meere fahren und da haben die quasi diese Schiff Technik entworfen und haben sich dann gedacht, hey, das können wir doch auch in No Man's Sky einbauen. So ein begehbares Raumschiff und haben das dann zurückportiert, also von der Technik her.
Cool. Das ist eine wilde Nummer. Genau, was es auch noch gab, das ist aber schon ein bisschen länger her. Kann man vielleicht aber auch noch kurz erwähnen, ein Spiel, was ich auch ein bisschen gespielt habe. Helldivers hat noch ein interessantes Update bekommen. Helldivers kriegt ja immer regelmäßig Updates, auch mit neuem Content, mit neuen Gegnertypen. Jetzt kamen aber noch die ganzen Xbox-Spieler dazu. Ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben. Das hat dem Spiel auch gut getan, weil es hat natürlich die Spielerzahl dann nochmal ordentlich nach oben explodieren lassen, jetzt wo Xbox-Spieler auch mitspielen können. Weil es hat ja schon seit jeher Crossplay in echt so, also alle können miteinander spielen. Und das ist natürlich cool, weil dann ich habe es am Rechner, aber da merkst du das halt auch, dass viele neue Spieler dabei sind, was irgendwie ganz schön ist.
Ja, ich spiele derzeit Borderlands 4.
Stimmt ja, habe ich gesehen.
Ich finde es auch gut. Es ist halt ein typisches Borderlands. Ich finde das Movement ziemlich cool, also es ist irgendwie schneller, so vom Gefühl her.
Okay, das tut dem Spiel aber gut, finde ich, weil manchmal wirkte es schon so ein bisschen.
Es wird ja offiziell als nur so eine Art Open World bezeichnet, die eigentlich keine ist. Ich weiß es auch noch nicht so hundertprozentig, warum sie es so bezeichnen, aber ich glaube, weil sie einfach trotzdem irgendwie in diese Borderlands-typischen Ladezonen unterteilt ist, die aber nahtlos laden sozusagen.
Also, ja.
Okay. Aber es macht Spaß. Wir spielen zurzeit zu dritt. Es ist das übliche, chaotische Borderlands. Und es läuft noch nicht so gut, aber auch, also das ist so ein typisches Unreal Engine 5 Problem, wo ich mir nicht sicher bin. Also das Internet hat alle möglichen Theorien. Ich denke persönlich, dass Unreal Engine 5 hat einfach viele Features, was so das Grafische angeht. Man kann richtig abgefahrene Sachen machen, die richtig gut ausschauen, aber irgendwie läuft es einfach nicht so, wie soll auf den aktuellen Grafikkarten. Weil die Grafikkarten schlecht sind, sondern ich glaube, weil irgendwie da irgendwas nicht so zusammenpasst. Und das dauert meistens immer 5 bis 10 Patches und dann läuft es auch. Also entweder braucht die Engine grundsätzlich mehr Zeit, also die Entwickler, um die Spiele dafür zu optimieren oder auch nicht, keine Ahnung, woran es liegt.
Man kann sagen, da sind wir jetzt gleich in einer Grundsatzdiskussion, brauchen Entwickler mehr Zeit, um ihre Spiele fertig zu machen. Die machen wir gar nicht auf heute.
So, was ich euch empfehlen kann ist, und das ist die Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe, weil ihr braucht keinen Top-Rechner, weil ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass ich habe so einen Mittelklasse-Rechner, würde ich mal den bezeichnen, und es läuft meistens immer gut, sämtliche Spiele, die rauskommen, wenn man nicht Grafik auf Anschlag macht, wenn man kein 4K macht und so, weil aus irgendeinem Grund, weiß nicht, läuft es einfach besser.
Spiele auf Mittel gestellt laufen dann meistens auf so Mittelklasse-Rechnern schon ohne Probleme, weil die, ich sag mal, die dann wirklich High-End-Rechner haben, schrauben natürlich auch alles auf hoch, Auflösung auf hoch, Detailgrad auf hoch, machen alle sämtlichen Features, was die Grafik so hergibt, an. Und ich glaube, da ist dann auch ganz oft der Knackpunkt, dass sie dann irgendwelche coolen Features, die ihre Grafikkarte halt supporten, weil sie es eine High-End-Grafikkarte nutzen wollen, die dann aber auch nicht richtig noch oder noch nicht hundertprozentig funktionieren und dann zu Crashes, Bugs, Rucklern, was auch immer führen, ne? Mhm. Die sich einen Mittelklasse-Rechner gar nicht erlauben kann, weil die Features kannst du gar nicht nutzen, weil die Grafikkarte hast du gar nicht drin. So, dann ist die halt eh aus, die Funktion, und damit ist das Problem aber auch beseitigt. Also manchmal ist es gut, im mittleren Segment unterwegs zu sein.
Ja, da wo ich jetzt ein bisschen gespannt bin, ist, was ja jetzt dann in, ich glaube, 2 Jahren oder so rauskommt, ist Witcher 4, weil das das erste CD Projekt Spiel ist, das auch die Unreal Engine 5 benutzt, was die so draus machen. Ich meine, dass die auch mit ihrer eigenen Engine immer so Schwierigkeiten hatten, sieht man ja an Cyberpunk und Witcher, das lief ja auch nicht immer rund, beides.
Ja.
Witcher 3 besser wie Cyberpunk. Wobei man auch sagen muss, guckt euch mal bitte Witcher 1 an, wo die gestartet haben und wo sie quasi mit Cyberpunk, wo die Reise dieser Engine hinging. Also das ist Wahnsinn.
Das stimmt, das ist schon beeindruckend. Ja, total. Wie clunky da Witcher 1 auch hingegen aussieht, ne?
Aber so ist es. Es macht Spaß trotzdem.
Ja. Okay, also Borderlands habe ich ja tatsächlich auch, muss ich ja dazu gestehen, Borderlands war ja eins der Spiele, die ich mit meiner Freundin während Corona super doll gesuchtet habe, Borderlands 3 dann. 3, ich kriege keine 3 mehr angezeigt. Deswegen war ich auch überlegen, ob man 4 mal ausprobiert. Wobei wir eigentlich noch Tiny Tina's Wonderland offen haben, das haben wir auch noch nicht fertig gespielt. Was ja Borderlands 3,5 ist. Ja. Muss ich mal gucken.
Ansonsten
hole ich mir irgendwann auch nochmal den vierten Teil.
Spiele ich derzeit gar nicht so viel.
Ich auch nicht, tatsächlich. Ich habe gar nicht so viel Zeit zum Zocken. Ich bin wieder Dota verfallen, wie immer. Das ist bei mir eine On-Off-Beziehung seit, ich glaube, ich habe neulich gelesen, 2013, also seit 12 Jahren. Jetzt gerade bin ich wieder into. Es war ja gerade auch International, also das Dota Championship-Turnier des Jahres. War sogar ja diesmal in Hamburg. Ich selber war aber nicht da an dem Wochenende. Ich war nämlich in Wien. Dementsprechend habe ich da jetzt nichts von gesehen in live. Ich hatte ja überlegt hinzugehen. Aber das hat auf jeden Fall, dieser ganze Hype darum hat dafür gesorgt, dass ich wieder Dota spiele und auch ein bisschen Ranked gespielt habe und so. Ja, da geht momentan die meiste Zeit des Zockens drauf für. Ja, und ich war einmal ganz kurz bei Destiny drin. Aber habe auch nur gesehen, dass ich wieder ausgemacht habe und dann war es das.
Bei mir ist das mit On-Off, das habe ich ja auch schon mal erzählt, ist das Guild Wars 2, da habe ich heute erst das 13. Geburtstagsgeschenk für meinen ältesten Charakter abgeholt. Der Anfang September habe ich den wohl erstellt, vor 13 Jahren.
Oha.
Und
ja, ist cool, wenn man eigentlich so Spiele hat, die einen über so einen langen Zeitraum begleiten, ne, und man sie dann trotzdem immer noch mal spielt. Das finde ich schon irgendwie beeindruckend.
Deswegen, aber das Fass mache ich jetzt nicht auf, finde ich es umso mehr schade, dass Destiny zurzeit keinen Platz mehr auf meinem Rechner hat und ich vor kurzem deinstalliert habe.
Oh echt? Den Schritt bist du gegangen?
Ja, aber da kann man anders mehr drüber sprechen.
Ja, ich muss sagen, kleine Anekdote dazu, nächstes Mal vertiefen wir das Thema. Ich war ja auch drin und es ist ja ein neuer Season Pass draußen. Aber es ist irgendwie nicht so richtig viel, was ich auch daran sehe, dass gewisse Menschen, die sonst sehr viel Zeit in diesem Spiel verbringen, gerade mit dir Borderlands 4 spielen, das zeigt mir dann auch immer, dass ich mit meiner Einschätzung gar nicht so falsch sein kann, wenn die Hardcore-Spieler von uns in unserem Clan halt gerade auch nicht Destiny spielen, dann weiß ich immer, ja, es gibt halt nicht viel zu tun. Und ich muss dazu sagen, da können wir vielleicht noch kurz drüber reden, mir auch Destiny Rising installiert auf dem Handy, weil das Handyspiel ist jetzt ja auch raus. Ihr habt es, glaube ich, auch alle, ne? Und alle, glaube ich, sogar mehr gespielt als ich. Ich hatte nicht so viel Zeit, jetzt am Handy zu zocken. Der Einstieg war okayisch. Es sah auf dem Handy, fand ich, erstaunlich gut aus dafür, dass es ein Handyspiel ist. Ich habe jetzt noch nicht so viel gezockt. Was sagst du zu Destiny Rising?
Ich habe die Kampagne durchgespielt. Ich spiele es am PC mit einem Android-Emulator. Da kannst du nämlich auch Maus und Tastatur benutzen.
Ja.
Es ist ein typisches Gacha-Spiel, aber du kannst wahnsinnig viel machen dafür, dass es Gacha ist. Also du kannst die Kampagne komplett durchspielen und die ist auch wirklich gut. Mhm. Die bringt so ein bisschen das Destiny-Feeling rüber, also eigentlich ziemlich gut sogar. Mhm. Auch mit so Momenten ist es von der Story her natürlich viel früher angesiedelt und eigentlich auch in einer alternativen Welt, muss man sagen.
Okay, also weil es nicht mit der eigentlichen Geschichte matcht an vielen Punkten wahrscheinlich,
genau,
oder?
Genau, aber ja. Trotzdem ist es einfach wirklich ein gutes Destiny und ich kann es als Handyspiel empfehlen, eben weil man zum Beispiel die Story komplett durchspielen kann, ohne irgendwie, man muss immer wieder Charaktere aufleveln, ja, aber das ist alles durchaus möglich, ohne jetzt großartig viel Geld auszugeben.
Okay, aber da muss ich sagen, kleiner Rant, nicht keine Rant, aber kleine Einschätzung. Ich finde es dann aber schade, dass es eigentlich in einer Parallelwelt spielt, weil wenn es schon das gleiche Universum ist, so Fanservice-like, wäre es ja cool, wenn es auch irgendwo in der Zeitlinie implementiert werden kann, in der normal Destiny spielt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, theoretisch, aber ich glaube, dadurch, dass die das so machen, bringt es so ein bisschen frischen Wind rein, weil die einfach ein bisschen andere Möglichkeiten haben. Ja,
gut, klar, ja.
Auch, dass die Charaktere sich so ein bisschen unterscheiden, die alle irgendwie unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das ist so der Twist an der Sache, glaube ich.
Okay, ja, das kann gut sein, das stimmt, das macht dann Sinn, ja.
Ja, also zum Story spielen und dann wieder löschen, kann ich es durchaus empfehlen.
Gut, dann werde ich das wahrscheinlich auch mal tun. Ja, dann würde ich sagen, haben wir noch eine runde Folge für heute?
Genau.
Dann viel Spaß euch bei was auch immer ihr gerade spielt, wenn ihr uns mal Kommentare zu Themenvorschlägen, Feedback zur Folge, zum Podcast grundsätzlich, zu irgendwas, Ideen für neue Kategorien, irgendwie sowas zukommen lassen wollt. Wir sind auf Blue Sky, Pixel und Papier oder, nee, nix oder, Blue Sky oder Insta. Könnt ihr uns auch schreiben, Pixel und Papier. Passiert nicht viel auf der Insta-Seite, ist eigentlich eher eine Plattform gewesen, wo ich dachte, ich mache mal ein bisschen Content. Kriege ich nicht hin momentan. Aber ihr könnt ja mit uns schreiben.
Ja.
Also wenn ihr Vorschläge habt, Spiele habt, wo ihr sagt, die guckt euch die mal an oder irgendwelche anderen Themen für uns, gebt uns die gerne, lassen wir mit einfließen. Ja. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Genau, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Mensch, ärgert's euch nicht.